Viele Bitcoiner träumen davon, irgendwann von ihrem Stack leben zu können, ohne auch nur einen einzigen Satoshi verkaufen zu müssen. Ich habe mir deshalb die Frage gestellt, ob das mit Bitcoin-besicherten Krediten wirklich funktioniert, und die Zahlen dazu haben es in sich. Denn wenn du 50.000 Euro im ersten Jahr entnehmen willst, ohne zu verkaufen, dann brauchst du mit einem risikobewussten Modell mehr als 1 Million Euro in Bitcoin als Sicherheit, nur als Einstieg. Und das ist noch nicht der überraschendste Teil daran. Sobald man die Zahlen wirklich durchrechnet, wird klar, wie stark dieses Modell von ganz bestimmten Annahmen abhängt und wie ein einziges schlechtes Jahr das Modell zum Stillstand bringen kann. Genau das schauen wir uns in dieser Folge jetzt Schritt für Schritt an. Wenn du meinen Kanal schon etwas länger verfolgst, dann kennst du wahrscheinlich auch meine Arbeit zum Thema Bitcoin auf Kredit. Ich habe dazu einige Vorträge gehalten, Interviews gegeben und auch hier auf YouTube schon mehrere Videos dazu veröffentlicht. Die passende Playlist packe ich dir in die Shownotes. Und in letzter Zeit wird in der Bitcoin-Community auch wieder sehr kontrovers über das Thema Bitcoin-besicherte Kredite diskutiert. Denn für die einen ist das eine sehr sinnvolle Möglichkeit, an Liquidität zu kommen, ohne ihre Bitcoin verkaufen zu müssen. Aber für die anderen ist das ein absolutes No-Go, weil ihnen das Risiko einfach viel zu hoch ist, ihre Bitcoin im Zweifel zu verlieren. In diesem Video schauen wir uns deshalb ganz nüchtern und mit Zahlen und Daten an, ob es tatsächlich möglich ist, von Bitcoin zu leben, ohne zu verkaufen. Wir erklären, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, wo die Chancen liegen, aber eben auch, welche Risiken man auf keinen Fall unterschätzen darf. Und wir werden uns konkrete Zahlenbeispiele anschauen, um das Thema greifbar zu machen. Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem neuen Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 11 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung, also in deine eigene Wallet. Du kannst dafür die Coinfinity-App nutzen oder dich ganz bequem im Browser am Computer anmelden. Und besonders schätze ich den persönlichen Kundensupport. Und wenn du Coinfinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% Gebühren in den ersten 6 Monaten. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Und eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz. Hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad. Und wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Herzlichen Dank, nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Werbung Ende. Bevor wir auf Bitcoin schauen, lohnt sich ein kurzer Blick auf den Ursprung der Idee, denn das Prinzip ist nicht neu. In den USA gibt es schon seit vielen Jahren eine Strategie, die vor allem im Immobilienbereich bekannt ist, und die heißt Buy, Borrow, Die. Auf Deutsch in etwa kaufen, leihen, sterben. Die Grundidee ist ziemlich einfach. Du kaufst einen Vermögenswert, zum Beispiel eine Immobilie, hältst ihn langfristig und profitierst davon, dass er über die Zeit im Wert steigt. Und wenn du dann Geld brauchst, verkaufst du ihn nicht, sondern nutzt ihn als Sicherheit für einen Kredit. Du kommst also an Liquidität, ohne das Asset aus der Hand zu geben. Warum ist das Ganze so beliebt? Ganz einfach, weil es oft attraktiver ist, nicht zu verkaufen. Denn wenn du verkaufst, verlierst du nicht nur deinen Bestand, sondern auch die mögliche künftige Wertsteigerung. Und je nach Land könnten zusätzlich noch Steuern beim Verkauf anfallen. Wenn du stattdessen einen Kredit aufnimmst und das Asset als Sicherheit hinterlegst, kannst du es behalten und hast trotzdem Liquidität zur Verfügung. Genau das ist der Charme dieser Strategie, und bisher wird sie eher von vermögenden Menschen genutzt. Dieses Prinzip lässt sich aber nicht nur auf Immobilien anwenden, sondern grundsätzlich auf alle Vermögenswerte, die als Sicherheit für einen Kredit akzeptiert werden. Das können Aktien sein oder Anleihen oder eben seit einigen Jahren auch Bitcoin. In den USA ist das Thema schon deutlich weiter als bei uns. In Deutschland ist das Thema aber noch relativ neu. Aber auch hier bewegt sich etwas. Die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte plant zum Beispiel, ihren Kunden bald Bitcoin-besicherte Kredite anzubieten und arbeitet aktuell schon an der technischen Umsetzung bzw. an den ersten Tests. Außerdem gibt es spezialisierte Bitcoin-Landing-Plattformen wie zum Beispiel Firefish. Die Grundidee ist dabei immer ähnlich. Du hinterlegst Bitcoin als Sicherheit und bekommst dafür Liquidität, zum Beispiel Euro, Dollar oder Stablecoins. ohne deinen Bitcoin-Bestand verkaufen zu müssen. Bevor wir uns konkrete Rechenbeispiele anschauen, sollten wir zuerst eine grundlegende Frage klären. Für wen kommt diese Strategie überhaupt in Frage? Denn nur weil Buy, Borrow, Die mit Bitcoin theoretisch möglich ist, heißt es noch lange nicht, dass es für jeden Bitcoiner automatisch sinnvoll ist. Ich glaube sogar, dass hier einer der größten Denkfehler liegt. Manche verhalten sich nämlich so, als wären sie schon in der Phase der Einkommensgenerierung, also in der Phase, in der das Vermögen bereits Liquidität liefern soll. Die meisten von uns sind aber wahrscheinlich noch eher in der Vermögensaufbauphase. Und da geht es vor allem darum, den Bestand zu vergrößern und am langfristigen Wachstum von Bitcoin zu partizipieren. Ab wann man in die Phase der Einkommensgenerierung kommt, ist natürlich individuell. Das hängt davon ab, welchen Lebensstandard du dir vorstellst und wie viel Geld du pro Jahr brauchst. Als grobe Orientierung nehme ich hier beispielhaft die Zahlen vom YouTuber Brad Long und er sagt, dass man mit einem Vermögen unter 1 Million US-Dollar noch in der Vermögensaufbauphase liegt. Das heißt ganz konkret, in dieser Phase geht es nicht darum, schon von deinem Bestand zu leben, sondern ihn erst einmal aufzubauen. Erst bei größerem Vermögen verschiebt sich dann dieser Schwerpunkt, dann wird es überhaupt erst sinnvoll, über die Generierung von Liquidität mit einer Buy-Borrow-Die-Strategie nachzudenken. Laut Brad Long nutzt du dafür aber auch nicht dein gesamtes Vermögen, sondern nur einen Teil davon. Und seine Empfehlung lautet, ab einem Nettovermögen von rund 1 Million Dollar rund 5% in Absicherung und Kapitalerhalt zu halten und die restlichen 95% aufzuteilen in Wachstum und Einkommensgenerierung. Vereinfacht gesagt, die eine Hälfte würdest du weiter hodeln und auf Wertsteigerung setzen und die andere Hälfte würdest du für laufende Liquidität oder allgemein für einkommensschaffende Strategie nutzen. Und diese Zahlen sind, wie gesagt, nur eine grobe Orientierung, höchst individuell und nicht in Stein gemeißelt. Unterm Strich heißt das, diese Strategie ist zwar nicht mehr nur etwas für Superreiche mit großen Immobilienvermögen, aber sie ist auch nicht automatisch für jeden Bitcoiner geeignet. Sinnvoll wird sie vor allem dann, wenn du bereits einen ausreichend großen Stack aufgebaut hast, nur einen kleinen Teil davon als Sicherheit hinterlegen musst und genug Puffer für starke Kursschwankungen nach unten hast. Über die Risiken sprechen wir gleich noch ausführlich. Und noch ein Punkt, der mir an dieser Stelle sehr wichtig ist: Bitcoin zu beleihen, nur um damit mehr Bitcoin zu kaufen, ist hochriskant. Das ist gehebelte Spekulation und hat mit der Buy-Borrow-Die-Strategie, um die es hier geht, nichts zu tun. Und ja, ich habe selbst schon einen Kredit aufgenommen, um Bitcoin zu kaufen. Das war aber ein Konsumentenkredit mit festem Rückzahlungsplan und kein Bitcoin-besicherter Kredit. Wenn dich die Unterschiede genauer interessieren, dann hör am besten in meine YouTube-Playlist, die unter diesem Video verlinkt ist. Ob Buy, Borrow, Die für dich heute schon sinnvoll ist, hängt also stark davon ab, in welcher Phase deines Vermögensaufbaus und deiner Vermögensnutzung du dich gerade befindest. Das ist zumindest die konservative und risikobewusste Art, auf dieses Thema zu schauen. Und warum sollte man das überhaupt wollen? Warum sollte man versuchen, von Bitcoin zu leben, ohne Bitcoin zu verkaufen? Der offensichtlichste Vorteil ist, dass du deinen Bestand nicht anfassen musst. Wenn du Bitcoin verkaufst, ist dieser Teil weg. Vielleicht für immer. Und wenn der Bitcoin-Preis langfristig weiter steigt, gibst du damit nicht nur deine heutige Kaufkraft ab, sondern auch die potenzielle zukünftige Wertsteigerung. Ähnlich wie bei Immobilien. Mit dem Unterschied, dass Bitcoin ein viel größeres Wachstumspotenzial hat als Immobilien. Zumindest ist das die langfristige These. Der zweite Vorteil ist, dass du Liquidität erhältst, ohne einen klassischen Verkauf auszulösen. Und das kann je nach Land und persönlicher Situation auch steuerlich relevant sein. In Deutschland gilt aktuell die Einjahreshaltefrist, das heißt Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoin im Privatvermögen sind grundsätzlich steuerfrei, wenn zwischen Kauf und Verkauf mehr als ein Jahr liegt. In Österreich ist das seit März 2022 leider nicht mehr so. Dort zahlt man 27,5% Steuer auf Bitcoin-Gewinne. Und auch in Deutschland gibt es immer wieder politische Diskussionen, ob die Einjahreshaltefrist langfristig bestehen bleibt und falls diese irgendwann irgendwann wegfällt, könnte ein Buy-Borrow-Die-Modell in Zukunft für manche noch attraktiver werden. Und damit sind wir bei einem wichtigen Punkt, denn ob das alles am Ende wirklich sinnvoll ist, hängt vor allem auch von drei Dingen ab. Davon, welche Plattform du nutzt und wie dort das Risiko gemanagt wird, davon, wie groß dein Sicherheitspuffer ist und davon, ob dein Modell auch bei starken Kursrückgängen stabil bleibt. Deshalb schauen wir uns als nächstes an, unter welchen Voraussetzungen so ein Modell überhaupt funktionieren kann. Und eine Sache müssen wir dabei ganz klar festhalten. Jedes Modell, das zeigen soll, wie man von Bitcoin leben könnte, ohne zu verkaufen, steht und fällt mit bestimmten Annahmen. Anders gesagt, das Modell funktioniert nur dann, wenn mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Und diese Annahmen legen wir jetzt offen auf den Tisch und die Risiken, die sich direkt daraus ableiten lassen, schauen wir uns dann gleich noch gesondert an. Die erste Annahme ist, dass Bitcoin langfristig stark genug im Wert steigt. Denn die ganze Logik hinter Buy, Borrow, Die funktioniert nur dann, wenn der Vermögenswert im Hintergrund langfristig stärker wächst als die Kreditzinsen. Wir nehmen deshalb an, dass der Wertzuwachs von Bitcoin das auch tatsächlich erfüllt. Die zweite Annahme ist, dass du mit einem sehr niedrigen Beleihungsgrad startest, auch LTV genannt. Wir klären gleich, was das ist. Wir rechnen also sehr konservativ. Und das klingt jetzt erstmal trivial, ist aber in der Praxis vor allem eine Frage der Disziplin. Denn je höher der Beleihungsgrad, desto schneller wird aus einer eigentlich vernünftigen Idee eine sehr wackelige Angelegenheit. Die dritte Annahme ist, dass du im Fall der Fälle Margin Calls bedienen kannst. Also, dass du genug Liquidität oder Reserven hast, um zusätzliche Sicherheiten nachzuschießen oder den Kredit zurückzuzahlen, wenn der Bitcoin-Preis stark fällt. Und daran scheitern in der Praxis leider viele. Die vierte Annahme ist, dass dein Kreditgeber bzw. dein Verwahrer nicht ausfällt und mit deinem Collateral, also mit deinen hinterlegten Bitcoin, keine riskanten Dinge macht. Zum Beispiel sie weiterverleiht oder sogar selbst damit am Markt spekuliert. Denn sobald du Bitcoin als Sicherheit hinterlegst, trägst du nicht mehr nur das Marktpreisrisiko, sondern zusätzlich auch ein Gegenparteirisiko. Und deshalb ist die Wahl des Anbieters so wichtig, denn die verschiedenen Banken und Landingplattformen für Bitcoin-besicherte Kredite arbeiten mit sehr unterschiedlichen Regeln. Sie haben unterschiedliche Schwellenwerte für Margin Calls, unterschiedliche Liquidationsmechanismen und unterschiedliche Verwahrmodelle. Um die Dinge einfacher zu machen, orientieren wir uns für die kommenden Rechenbeispiele in diesem Video an den Regeln von Firefish.io. Ein Vorteil von Firefish ist, dass die hinterlegten Bitcoin in einem Escrow direkt auf der Bitcoin-Blockchain liegen, was du jederzeit einsehen kannst und nicht einfach vom Anbieter weiterverliehen werden können. Und die fünfte Annahme ist, dass sich die Regulierung nicht zu deinem Nachteil verändert. Denn auch wenn ein Modell heute sinnvoll oder zulässig erscheint, heißt das leider noch lange nicht, dass das in ein paar Jahren auch noch so aussieht. Dieses Video ist im April 2026 entstanden. Falls du es irgendwann später entdeckst, dann überprüfe unbedingt die aktuell gültigen Regeln und Gesetze. Das sind also die Grundannahmen, unter denen wir die Rechenbeispiele gleich betrachten. Und das ist wichtig, weil die Beispiele nur dann funktionieren, wenn genau diese Bedingungen auch tatsächlich erfüllt sind. Damit du den Rechenbeispielen gleich gut folgen kannst, solltest du mit den wichtigsten Begriffen rund um Bitcoin-besicherte Kredite zumindest grob vertraut sein. Also zum Beispiel mit Begriffen wie Margin Call, Liquidierung oder Collateral. Das setze ich an dieser Stelle voraus. Wenn dir einzelne Begriffe noch unklar sind, dann schau dir am besten vorab das kurze Erklärvideo auf dem YouTube-Kanal von Firefish an, ist ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Den einzigen Begriff, den wir uns hier noch etwas genauer anschauen, ist LTV, also Loan to Value, denn das ist das zentrale Konzept für das Risikomanagement bei Bitcoin-besicherten Krediten. Vereinfacht gesagt zeigt dir der LTV, wie groß dein Kredit im Verhältnis zu deinem hinterlegten Bitcoin-Bestand ist. Wenn du Bitcoin im Wert von 120.000 Euro als Sicherheit hinterlegst und dir 60.000 Euro leihst, dann startest du mit einem LTV von 50%. Steigt der Bitcoin-Preis, dann sinkt dein LTV automatisch und dein Sicherheitspuffer wird größer. Fällt der Bitcoin-Preis, dann steigt dein LTV und du kommst gegebenenfalls Schritt für Schritt in einen kritischeren Bereich. Wenn wir annehmen, dass der Bitcoin-Preis zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme bei 60.000 Euro liegt und einen Monat später auf 45.000 Euro fällt, dann steigt der LTV von 50 auf 67%. Für die Rechenbeispiele in diesem Video orientieren wir uns an den Firefish-Regeln. Dort gibt es mehrere Margin-Call-Stufen, aktuell bei 73, 79 und 86% LTV. Wenn du diese Schwellen erreichst, erhältst du von Firefish Benachrichtigungen und solltest reagieren, also zum Beispiel zusätzliche Bitcoin nachschießen oder den Kredit zurückzahlen. Wenn du das ignorierst und der LTV weiter steigt, dann kommt es bei 95% LTV zur Liquidierung. In unserem Beispiel wäre das bei einem Bitcoin-Preis von knapp 31.600 Euro der Fall. Jetzt kommen wir endlich zu den Rechenbeispielen, aber erst noch ein letzter kurzer Hinweis. Alles, was ich dir hier zeige, sind meine persönlichen Gedanken und meine eigenen Berechnungen. Das ist keine Finanzberatung. Bitte rechne immer selbst nach und triff keine finanziellen Entscheidungen, nur auf Basis dieses Videos. Falls du bisher nur zugehört hast, dann empfehle ich dir ab hier entweder zum Video zu wechseln oder die Tabelle zu öffnen, die in den Shownotes verlinkt ist. Schauen wir uns zuerst an, welche Variablen wir festlegen. Wir arbeiten im ersten Beispiel mit einer konstanten Wachstumsrate für Bitcoin, also einem konstanten CAGR. Außerdem legen wir einen festen Kreditzins pro Jahr fest, hier abgekürzt mit APR. Dann definieren wir, welchen Betrag in Euro wir als Collateral hinterlegen wollen oder können, und wir legen einen fixen Start-LTV fest. Und daraus ergibt sich dann der maximale Kreditbetrag. Der Bitcoin-Preis selbst ist dabei die äußere Variable und der Preis entwickelt sich im Modell dann jedes Jahr entsprechend unserer Wachstumsannahme. In diesem ersten Beispiel starten wir mit einem Bitcoin-Preis von 60.000 Euro. Wir haben ein Collateral im Wert von 120.000 Euro zur Verfügung und wir gehen zunächst von einem LTV von 50% aus. Daraus ergibt sich dann ein Kreditbetrag in Höhe von 60.000 Euro und insgesamt müssen wir 2 Bitcoin als Collateral hinterlegen. Gleichzeitig unterstellen wir eine konstante Bitcoin-Wachstumsrate von 25% pro Jahr und Kreditzinsen von 10% pro Jahr. Ein durchschnittliches Bitcoin-Wachstum von 25% ist eher konservativ geschätzt und ein Kreditzins von 10% vielleicht eher optimistisch. Wenn du das Ganze mit anderen Zahlen berechnen möchtest, dann lade dir gerne das Spreadsheet runter und passe die Zahlen dann entsprechend an. Und jetzt wird es spannend, denn wenn die Anzahl der hinterlegten Bitcoin konstant bei 2 bleibt und Bitcoin langfristig schneller wächst als der Kredit, dann passiert Folgendes. Der Wert des Collaterals steigt Jahr für Jahr stärker als der offene Kredit und dadurch sinkt der LTV mit der Zeit immer weiter. Und genau das siehst du im oberen Teil der Tabelle. Wir starten bei 50% LTV, nach einem Jahr liegen wir schon bei 44%, nach 5 Jahren nur noch bei knapp 26,4% und nach 10 Jahren bei nur noch rund 13,9%. Das heißt, obwohl der Kredit durch die Zinsen wächst, wächst der Wert des Bitcoin Collaterals in diesem Beispiel deutlich schneller. Und aus diesem sinkenden LTV ergibt sich dann der nächste wichtige Punkt, nämlich der zusätzliche Kreditspielraum. Im ersten Jahr entsteht bereits ein zusätzlicher Spielraum von 9.000 Euro. Nach 5 Jahren liegt dieser Spielraum schon bei rund 86.500 Euro und nach 10 Jahren bei mehr als 403.000 Euro. Wichtig ist dabei, diese Zeile richtig zu verstehen. Das ist nämlich kein Einkommen im klassischen Sinn, das du dir einfach auszahlen kannst. Es ist der zusätzliche Kreditspielraum bei einem konstanten Ziel-LTV, in diesem Fall von 50%, der dadurch entsteht, dass dein Bitcoin-Bestand im Modell schneller wächst als dein Kredit. Und daraus ergibt sich dann die nächste Zeile, nämlich die neu entnehmbare Liquidität pro Jahr. Also der Betrag, den du bei konstantem Ziel-LTV ausgeben und verkonsumieren könntest, ohne Bitcoin zu verkaufen. In diesem Beispiel wären das im ersten Jahr 9.000 Euro, im zweiten Jahr dann schon 12.150 Euro, im dritten Jahr rund 16.178 Euro und so weiter. Diese neu entnehmbare Liquidität steigt also auch von Jahr zu Jahr, weil auch der zusätzliche Kreditspielraum immer schneller wächst. Wie wird das gerechnet? Im Prinzip ziemlich simpel. Wir schauen uns einfach an, wie stark der zusätzliche Kreditspielraum gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist. Im ersten Jahr liegt er bei 9.000 Euro, im zweiten Jahr schon bei 21.150 Euro und die Differenz daraus sind 12.150 Euro. Und das ist in diesem Modell die neu entnehmbare Liquidität im zweiten Jahr. Oder anders gesagt, wenn du im ersten Jahr die 9.000 Euro tatsächlich entnommen und ausgegeben hättest und im zweiten Jahr wieder so viel zusätzlichen Kredit aufnimmst, dass dein LTV erneut bei 50% liegt, dann könntest du im zweiten Jahr zusätzlich noch einmal 12.150 Euro neu aufnehmen, ohne Bitcoin zu verkaufen. Und jetzt schauen wir auf den unteren Teil der Tabelle. Dort siehst du die verschiedenen Margin Call Level und die jeweilige rechnerische Liquidierungsschwelle dazu. Auch hier zeigt sich derselbe Effekt. Mit jedem Jahr steigt die Entfernung zwischen dem aktuellen Bitcoin-Preis und dem Bitcoin-Preis, bei dem eine Liquidierung eintreten würde. Am Anfang liegt die Liquidierungsschwelle in unserem Beispiel bei rund 31.579 Euro. Das heißt, ausgehend von 60.000 Euro müsste Bitcoin um etwa 47,4% fallen, bis es zur Liquidierung kommt. Nach 10 Jahren liegt der aktuelle Bitcoin-Preis in diesem Modell aber schon bei rund 558.794 Euro, während die Liquidierungsschwelle nur bei rund 81.908 Euro liegt. Das heißt, der Abstand zur Liquidierung ist dann massiv größer geworden. Das ist also die ganze Logik hinter dem Buy-Borrow-Die-Modell. Es funktioniert nur deshalb, weil wir in diesem Beispiel unterstellen, dass Bitcoin langfristig schneller wächst als die Kreditkosten. Solange diese Annahme aufgeht, sinkt der LTV, der Sicherheitspuffer wird größer, der Kreditspielraum nimmt zu und die Entfernung zur Liquidierung wächst. 2 Punkte sind zu Beispiel 1 noch wichtig. Erstens, die 50% LTV in diesem Beispiel sind eher aggressiv als konservativ. Für die Veranschaulichung ist das natürlich völlig okay, aber aus Risikosicht gilt ganz klar, je niedriger der LTV, desto besser. In sehr bullischen Marktphasen würde ich persönlich in Richtung 10% oder sogar kleiner denken. Wenn man das Umfeld weniger extrem einschätzt, so wie aktuell vielleicht, wir liegen ja gerade so 50% unter dem letzten Allzeithoch, dann reichen vielleicht auch 20%, aber 50% sind definitiv kein konservatives Modell. Sobald wir den Ziel-LTV reduzieren, sinkt automatisch auch unser Kreditspielraum und damit sinkt auch die neu entnehmbare Liquidität. Mehr Sicherheit heißt also weniger verfügbare Liquidität. Und zweitens, wenn du dir einen festen Betrag vornimmst, den du jedes Jahr aus diesem Modell herausziehen willst, muss dein verfügbares Collateral entsprechend groß sein. Wenn du zum Beispiel schon im ersten Jahr 50.000 Euro an Liquidität haben willst und dabei mit 20% LTV rechnest, dann brauchst du, sage und schreibe, 1,7 Millionen Euro an Collateral. Und genau da liegt der springende Punkt. Wenn du diesen Bestand heute noch nicht hast, dann brauchst du vor allem eins: Geduld. Denn Buy, Borrow, Die ist leider kein Trick, um von einem kleinen Bitcoin-Stack leben zu können. Es ist ein Modell für die Phase, in der dein Bestand schon ziemlich groß geworden ist. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Im ersten Beispiel haben wir mit konstantem Bitcoin-Wachstum gerechnet. Das ist natürlich nicht besonders realistisch, denn aus der Praxis wissen wir, dass der Bitcoin-Preis auch über Jahre stark schwanken kann. Als nächstes schauen wir uns deshalb an, was passiert, wenn das Wachstum eben nicht so glatt und linear läuft. Im zweiten Beispiel starten wir konservativ, nämlich mit einem LTV von 20%. Das heißt, wir hinterlegen erneut 120.000 Euro in Bitcoin als Sicherheit, nehmen aber statt 60.000 Euro nur 24.000 Euro Kredit auf. Das gibt uns am Anfang einen deutlich größeren Puffer. Und das sieht man auch sofort im unteren Teil der Tabelle. Die rechnerische Liquidierung liegt zu Beginn nur bei rund 12.632 Euro pro Bitcoin. Vom aktuellen Preis von 60.000 Euro aus wäre das ein Rückgang von knapp 79%. Das ist also ein deutlich robusteres Ausgangssetup als ein Modell mit 50% LTV. Schauen wir uns jetzt den zeitlichen Verlauf an. Die Wachstumszahlen sind hier wirklich komplett fiktiv und sollen nur das Prinzip des Modells veranschaulichen und nicht die Zukunft prognostizieren. Im ersten Jahr steigt Bitcoin in diesem Beispiel direkt um 100%, also von 60.000 Euro auf 120.000 Euro. Und im zweiten Jahr geht es sogar noch einmal um 150% nach oben auf 300.000 Euro. In dieser Phase sieht das Modell natürlich extrem stark aus. Der LTV fällt von 20% zunächst auf 11% und dann sogar auf nur noch 4,8%. Gleichzeitig steigt der zusätzliche Kreditspielraum auf fast 91.000 Euro und die neu entnehmbare Liquidität liegt im zweiten Jahr bereits bei gut 69.000 Euro. Aber dann kommt Jahr 3 und hier wird es interessant, denn in diesem Beispiel fällt Bitcoin in nur einem Jahr um 75% von 300.000 auf 75.000 Euro. Der LTV springt dadurch schlagartig von 4,84% auf 21,3%. Damit sind wir zwar noch weit von einer Liquidierung entfernt, aber wir liegen plötzlich wieder über unserem Ziel-LTV von 20%. Und genau deshalb wird auch der zusätzliche Kreditspielraum negativ. Er liegt jetzt bei minus 1.944 Euro. Was bedeutet das praktisch? Ganz einfach, in diesem Jahr kannst du leider keine zusätzliche Liquidität entnehmen, wenn du deinen Ziel-LTV von 20% beibehalten willst. Im Gegenteil, du müsstest eigentlich gegensteuern, also zusätzliches Collateral hinterlegen. Und das sieht man noch deutlicher in der Zeile neu entnehmbare Liquidität pro Jahr, denn dort steht für Jahr 3 ein Wert von minus 92.904 Euro. Das bedeutet nicht, dass dir real Geld abgezogen wird. Es bedeutet, dass dir im Vergleich zum Vorjahr 92.904 Euro an neuem Entnahmespielraum verloren gehen. In Jahr 4 erholt sich Bitcoin dann wieder auf 135.000 Euro. Der LTV fällt dadurch auf 13% und das Modell ist wieder klar unter dem Ziel-LTV von 20%. Der zusätzliche Kreditspielraum wird wieder positiv und es entsteht auch wieder neu entnehmbare Liquidität. Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Beispiel ist aus meiner Sicht nicht, dass das Modell automatisch zum Scheitern verurteilt ist. Das ist es nicht. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass selbst bei einem konservativen Start-LTV von 20% starke Kursrückgänge dazu führen können, dass du vorübergehend keine neue Liquidität entnehmen kannst. Oder anders gesagt, ein niedriger LTV schützt dich zwar vor der schnellen Katastrophe, aber er garantiert dir noch lange keinen gleichmäßigen Cashflow. Und die Frage ist also, ob man wirklich davon leben kann. Und das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte beim Thema Buy, Borrow, Die mit Bitcoin überhaupt. Denn in der Theorie klingt, von Bitcoin zu leben, ohne zu verkaufen, oft so, als würde der Cashflow irgendwann einfach von selbst laufen. In der Praxis kann es aber leider Jahre geben, in denen das Modell zwar nicht scheitert, du deine Bitcoin also nicht verlierst, es aber trotzdem keine neue Entnahme erlaubt. Und deshalb ist Buy, Borrow, Die alles andere als ein Selbstläufer. Es ist ein Modell, das nur dann funktioniert, wenn man genug Puffer hat, geduldig bleibt und akzeptiert, dass variable Bitcoin-Renditen auch variable Einnahmemöglichkeiten bedeuten. Bevor wir gleich zum Fazit kommen, müssen wir noch unbedingt über die Risiken sprechen, denn die Rechenbeispiele zeigen ziemlich deutlich, worauf dieses Modell eigentlich basiert. Es basiert nicht auf Gewissheiten, sondern auf Annahmen und jede einzelne dieser Annahmen kann sich in der Praxis auch als falsch herausstellen. Das erste Risiko ist das offensichtlichste. Bitcoin muss langfristig stark genug steigen. Denn die gesamte Logik von Buy, Borrow, Die funktioniert nur dann, wenn der Wert deines Bestands auf Dauer schneller wächst als dein Kredit. Im ersten Beispiel mit konstantem Wachstum sieht es natürlich alles hervorragend aus. Der LTV sinkt, der Kreditspielraum steigt und auch die theoretisch entnehmbare Liquidität wächst von Jahr zu Jahr. Aber das zweite Beispiel zeigt eben auch, was passiert, wenn der Kursverlauf nicht so sauber und linear ist. Dann kann dieser neue Entnahmespielraum plötzlich wieder verschwinden. Das heißt, das Risiko besteht nicht nur darin, dass Bitcoin vielleicht langfristig zu wenig steigt. Das Risiko besteht auch darin, dass starke Rücksetzer dein Modell über Jahre ausbremsen können, selbst wenn die langfristige These am Ende stimmt. Das zweite Risiko ist ein Disziplinrisiko. In der Theorie sagen fast alle, dass sie natürlich nur mit einem niedrigen LTV starten würden. In der Praxis wird aber oft genau da der Fehler gemacht. Man will dann doch etwas mehr Liquidität, man rechnet sich die Sache vielleicht schön, man geht vielleicht von weiter steigenden Kursen aus. Und schon wird es einem konservative Modell, ein riskantes Modell. Die beiden gezeigten Beispiele zeigen sehr deutlich, warum das gefährlich ist, denn ein niedriger LTV schützt sich zwar nicht vor allen potenziellen Problemen, aber er schützt sich zumindest davor, dass du deine Bitcoin verlierst. Ein hoher LTV dagegen nimmt dir genau den Sicherheitspuffer, den du mit einem volatilen Asset wie Bitcoin aus meiner Sicht dringend brauchst. Das dritte Risiko ist ein Zusammenspiel aus Kurs- und Liquiditätsrisiko. Wenn der Bitcoin-Preis stark fällt, dann steigt dein LTV und es könnte zu Margin Calls kommen. Dann brauchst du sofort Liquiditätsreserven. Und genau daran scheitern viele in der Praxis, weil im schlimmsten Fall keine Liquiditätsreserve vorhanden ist. Und selbst ohne Liquidierung kann das Modell in solchen Phasen dann vorübergehend keine neue Liquidität mehr liefern. Das vierte Risiko ist das Gegenparteirisiko. Sobald du Bitcoin als Sicherheit hinterlegst, trägst du nicht mehr nur das Marktpreisrisiko, sondern zusätzlich auch das Risiko des Anbieters, egal ob das Firefish ist oder ein anderer Anbieter. Das Risiko kannst du zwar minimieren, indem du dir einen Kreditgeber oder Verwahrer suchst, der sauber und transparent arbeitet und dein hinterlegtes Collateral nicht weiterverleiht oder sogar verzockt. Aber das Gegenparteirisiko ist nie null. Und das fünfte Risiko ist das regulatorische Risiko. Nur weil ein Modell heute steuerlich, rechtlich oder praktisch funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass das auch in ein paar Jahren immer noch genauso aussieht. Regeln können sich ändern. Anbieter könnten theoretisch eingeschränkt werden, Produkte können regulatorisch unattraktiver gemacht werden und all das kann ein Modell, das heute sinnvoll wirkt, nachträglich deutlich weniger attraktiv machen. Das Risiko bei Bitcoin-besicherten Krediten ist nicht nur das Liquidierungsrisiko. Das eigentliche Risiko ist, dass mehrere Probleme gleichzeitig zusammenkommen können. Ein hoher LTV, ein starker Kursrückgang, fehlende Reserven, ein problematischer Anbieter oder ungünstige Regulierung. Dann kannst du im schlimmsten Fall deine Bitcoin zu einem schlechten Zeitpunkt verlieren oder zumindest über längere Zeit keine neue Liquidität mehr aus dem Modell ziehen. Das heißt nicht, dass so ein Modell grundsätzlich unsinnig ist, aber du solltest sehr gut wissen, was du tust und ein gutes Sicherheitskonstrukt aufgebaut haben. Mein Fazit zu dieser Folge ist deshalb ziemlich klar. Buy, borrow, die mit Bitcoin kann rechnerisch funktionieren, wenn du über genügend Sicherheitspuffer und Reserven verfügst. Der Hauptgrund ist nicht einmal die Gefahr einer Liquidierung. Der Hauptgrund ist, dass die entnehmbare Liquidität stark schwanken kann. Für die meisten von uns ist Bitcoin deshalb vor allem ein Asset für den Vermögensaufbau. Das heißt, einfach kaufen und hodeln. Zum Beispiel mit Coinfinity direkt in die Selbstverwahrung, in die eigene Wallet. Und erst wenn der Bitcoin-Preis über die Jahre so stark gestiegen ist, dass du wirklich in die Phase der Einkommensgenerierung kommst, macht es überhaupt Sinn, Buy, Borrow, Die ernsthaft in Betracht zu ziehen. Falls du schon soweit bist, herzlichen Glückwunsch. Und falls du Firefish schon immer mal testen wolltest, dann gibt es gerade eine besondere Aktion. Neue Nutzer bekommen über meinen Link auf den ersten Kredit 0% Gebühren statt der sonst üblichen 1,5%. Das Ganze läuft noch bis zum 30. April. Und wenn du dich bis dahin registrierst, dann hast du noch 14 Tage Zeit, deinen ersten Kredit ohne die regulären Gebühren abzuschließen. Wenn du also eh schon vorhattest, Firefish auszuprobieren, dann ist das gerade ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Lass mich gerne wissen, was du von der vorgestellten Strategie hältst. Hast du schon mal darüber nachgedacht, deine Bitcoin zu beleihen oder zu verkaufen? Oder ist das ein absolutes No-Go für dich? Hast du vielleicht andere Strategien im Blick, wie du langfristig von Bitcoin leben kannst? Lass auch gerne ein Like und ein Abo da, falls dir diese Folge gefallen hat. Ich spreche jede Woche über Bitcoin, Gesellschaft und das, was mich bewegt. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.